Und es hat ja auch niemand was davon, wenn man dann irgendwie um 2 Uhr nachts nach Hause kommt, die Partnerin im Zweifelsfall nicht besonders gut schlafen kann, kommt da irgendwie so ein nach Alkohol und Zigaretten stinkendes Walross ins Bett gekrochen.
Obwohl man sich sehr mochte und sehr lieb hatte, wollte man sich einfach noch ein paar Türen offen lassen, sag ich.
Hinterzimmer.
Komm, küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Volkmann.
Hinterzimmer.
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Schmusefunk. Das hier ist Komm Küssen, Sending SOS for Love. An meiner Seite ist sie, eine Grafikerin, ein Coach und ein frecher Heißsporn mit Herz. Es ist Katharina Schmidt alias Quitty Seeds. Und die sonore Stimme an ihrer Seite, das bin ich, der Kulturjournalist für spezielle Bedürfnisse. Ich bin Linus Volkmann.
Ja, und in unserem Podcast Komm Küssen laden wir immer gern Menschen ein, die das Thema Beziehungen nicht als naturgegeben betrachten, sondern selbst mitgestalten möchten. Wir haben hier schon die unterschiedlichsten Modelle erlebt und heute sind wir bei einem vermeintlich konventionellen angelangt. Nadina und Tobi sind ein heterosexuelles Paar mit Kind. Sie ist Influencerin, er Sänger bei der berüchtigten Band Eudorno. Wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, ist es denn möglich, eine Kleinfamilie zu sein, ohne dass die Gesellschaft oder die Natur einen Strich durch alle emanzipierten Beziehungsambitionen macht? Hallo auf der Komm-Küssen-Couch, hallo Nadina und Tobi.
Hallo.
Hi, schön bei euch zu sein.
Linus, wie wollen wir anfangen? Vielleicht fragen wir euch einfach mal direkt so, hey, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ganz grundlegende Frage.
Ihr seid ja auch aus Frankfurt und auch aus, so, ihr wohnt ja bei uns in der Nähe und wahrscheinlich kennt ihr die Stahlburg, das Stahlburg-Theater, oder?
Ja.
Genau. Da waren wir auch mal.
Mhm. Ja, sehr romantischer Abend.
Da haben wir gesehen, vom Winde verlebt, ein Kabarettprogramm.
Oh, wie gut, ja, das hört sich gut an. Wir waren, also, ne, ich, war ja gerne in Gaststätten unterwegs. Wir waren einfach nur in der Gaststätte, weil eine gute Freundin von mir dort gearbeitet hat. Und die, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, diese Gaststätte neben der Stahlburg. Aber das war 2018. Und da kam dann der Tobi mit einem Freund vorbei. Und ich habe ihn dann da kennengelernt. Obwohl ich ihn vorher schon ein paar Mal gesehen hatte. Genau, Tobi.
Ja, genau. Ich war zu der Zeit Exil-Frankfurter. Ich bin ja auch, komme ja auch aus Frankfurt ursprünglich, aber habe da in Hamburg gewohnt zu der Zeit. Und ja, bin tatsächlich wegen dem legendären Auffest, wer kennt es nicht, habe ich meine jährliche Einkehr nach Frankfurt gehabt. Und weil, da war ich noch in meinem jugendlichen Leichtsinn, weil es ja nicht reicht, Freitag und Samstag trinken zu gehen, habe ich dann gedacht, am Donnerstagabend, ja, da können wir auch noch mal was machen. Und bin dann mit besagter Freundin, die da in der Kneipe gearbeitet hat, habe ich mich irgendwie connected und bin dann da hingegangen in die Stahlburg. Und genau, dann...
Dann waren wir alle noch zusammen mit Silbergold und dann hat's Zoom gemacht oder Boom oder so.
Das ist ja wirklich, das klingt ja sehr romantisch.
Ja, da war viel los. Also wer nicht aus Frankfurt kommt, das Aufest ist so das jährliche Highlight-Event von einem, es, ein besetztes Haus ist ja viel zu wenig gesagt, so ein Kulturzentrum, so ein selbstverwaltetes, was es schon ganz lange gibt und was sehr wichtig ist für die sozioökonomische Infrastruktur. Nee, sagt man so? Nee.
Bestimmt. Ja, für bestimmt. Die Welt auch einfach.
Für die Welt.
Und genau, und da haben wir 2024, hat da ja auch Tobi sogar gespielt, haben wir uns ja auch getroffen bei dem legendären Auffest.
Das war schön.
Ja. Deshalb sprechen wir ja auch so, wie kriegt man eben eine Oi-Punk-Band und das Exzess des Auffestes noch mit Kind unter einen Hut. Und da war das Kind ja auch dabei und saß so schön mit diesen riesigen Kopfhörern, den bunten irgendwie auf den Schultern.
Genau.
Das hatte zumindest einen guten Eindruck gemacht schon.
Ja, das war auch echt ein wunderschöner Tag, muss ich sagen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich wäre natürlich länger geblieben, aber wie es dann so ist, ne, habe ich an dem Abend dem Tobi den Vortritt gelassen. Da, so wechseln wir uns ja ab.
Genau, weil das wäre vielleicht jetzt auch so die nächste Frage, die ich dann auch direkt stellen würde. So, abwechseln war jetzt das Stichwort. Also ist es so, dass es etwas ist, was ihr von Anfang an versucht habt einzuflechten? Ich denke, wenn das Kind noch sehr klein ist, dann ist es vielleicht ja gar nicht so einfach. Oder Ich nehme die Antwort vorweg. Sagt einfach mal, wie es so war, wenn ihr mögt.
Ja, also für mich, also es war von Anfang an eh klar, dass wir beide jetzt nicht unsere gesamten Freundeskreise aufgeben und die nächsten 18 Jahre zu Hause sind, sondern es einfach, wir trotzdem noch weiter am sozialen Leben teilhaben wollen. Und da war es in der Anfangszeit natürlich auch schwierig für mich, aber ich hatte auch gar nicht diese, ich musste auch gar nicht raus, weil es war eh alles anstrengend, was mit dem Körper passiert, was mit der Psyche passiert, was alles, es verändert sich ja alles. Und da war es am Anfang nicht so klar, weil es dann so das Ende des Stillens auch näher kam, da gab es dann ja so eine Abstillparty und dann habe ich wieder so Alkohol getrunken und zwar, ja, das war dann so ein Happening und eigentlich haben wir uns, also ist es jetzt auch immer noch so, wir wechseln uns jetzt nicht ab, so dass jetzt bin ich dran, jetzt bist du dran und dass es so nach einer, nach einem Kalender geht, sondern wir gucken einfach, wann wir Lust haben oder wann wir Verabredungen haben und dann versuchen wir uns das freizuschaufeln, oder?
Genau, also ich glaube, es ist halt immer so, es gibt halt immer mal Phasen, da hat die eine Person ein bisschen mehr vor als die andere Person und dafür gibt es dann halt Phasen, da ist das andersrum und dann ist es jetzt nicht so, dass man sagt, letzte Woche Freitag warst du aus, jetzt darf ich den Samstag raus oder so weiter, sondern das ist halt irgendwie, ja, versucht man sich da halt drauf zu einigen. Aber es bedarf auf jeden Fall auch schon einer gewissen Absprache. Das ist jetzt nicht mehr so, dass man, ich meine, natürlich, das bringt ja auch so ein Paarsein mit sich, aber dass man so Termine, die man vielleicht auch ohne den Partner oder die Partnerin machen würde, halt dann doch auch nochmal anders abspricht, weil man dann halt irgendwie so, ja, ich würde mich gerne an dem Abend mit Person X oder sowas treffen und dann, ja, es geht ja nicht darum, um Erlaubnis zu fragen, aber es geht zumindest darum zu informieren, dass man irgendwie schaut, wie man dann an dem Abend die Betreuung regelt. Und was mir tatsächlich noch ganz kurz zu dem Beginn sagen muss, das war ja auch während Corona. Also das heißt, tatsächlich muss man ehrlicherweise sagen, ja, ich glaube, mir wäre das auch persönlich schwerer gefallen, diesen Einschnitt ins Leben quasi zu vollziehen, wenn es nicht Corona einem auch einfacher gemacht hätte.
Diesen Einschnitt, also es ist so negativ.
Also soll es gar nicht sein, das soll gar nicht so negativ gemeint sein. Aber es ist ja durchaus doch, also es hat ja doch eine große Veränderung für uns beide mitgebracht. Also so kann man das ja schon sagen.
Total, das war auch einfach, das stimmt, das war einfacher. Aber was es für mich, also ich hasse Orga-Zeug, ich hasse Planen und das ist halt für mich immer, wenn man so abends von der Arbeit kommt und der Tobi hängt auch schon seit 2 Tagen mir im Nacken, wir müssen nochmal den Februar planen und ich so, oh nee, lass uns das mal verschieben und ich muss mich da schon echt immer, das kostet für mich immer so Energie, alles abzusprechen und da ist der Tobi dann immer derjenige, der so ein bisschen dahinter ist und sich das dann abspricht, also dass man das gut abspricht. Und wir haben halt auch einen Kalender, den wir uns teilen, also so im Handy, wo man dann auch, wo ich lieber gerne schnell was eintrage und er sieht es dann und dann hat er das schon auf dem Schirm und dann sprechen wir nochmal drüber, wenn wir dann so ein Orga, also ja, für mich ist das immer so ein bisschen... es ist so nicht mehr dieses Leichte, sondern man muss wirklich alles durchplanen und das mache ich halt nicht gerne, dafür macht das der Tobi gerne, deswegen passt das auch ganz gut zusammen.
Ja, sehr interessant.
Ja, schön einfach mal dann 2 Wochenenden hintereinander blocken für, Junggesellenabschiede in Anführungszeichen, also wo man mit muss. Ja, aber ich würde gerne eigentlich nochmal ein größeres Stück zurück, also weil jetzt sind wir ja schon nicht nur schwanger, sondern jetzt das Kind schon da in unserer Geschichte.
Ich bin vorgeprescht, aber geh doch einfach nochmal zurück.
Ich würde gerne mal eben an diese Grundvoraussetzung nochmal rangehen. Wie paritätisch, wie emanzipiert war denn eure Zweierbeziehung? War das irgendwas, was ihr euch so ausgedacht habt, was ihr diskutiert habt? Oder war das was jeder so vielleicht mitgebracht hat oder was sich ergeben hat. Also gab es da irgendwie eine Auseinandersetzung oder so einen Wunsch, dass man eben so oder so zusammen sein möchte und kann oder auch so eben vielleicht nicht?
Mhm. Ja, willst du dazu was sagen erstmal?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es halt so, das war bis zu dem Zeitpunkt, bis Corona kam und bis Nadina schwanger geworden ist, war das eine Fernbeziehung, ich habe da in Hamburg gewohnt, muss man auch sagen, also das war dann auch am Ende der ausschlaggebende Grund für mich, wieder zurück nach Frankfurt zu kommen. Und ja, das ist schwierig zu sagen. Also klar, also es war eine romantische Zweierbeziehung.
Auch nicht immer. Also es hat eigentlich es war eine offene Beziehung ganz lange.
Und genau.
Und das ist ja dann auch nochmal anders, ne? Also, und es wurde dann irgendwann, ich glaube, ein Jahr bevor die Maike geboren wurde, circa.
Aber das habt ihr dann auch so, da habt ihr auch schon über die Beziehung diskutiert und gesagt, wir wollen offene Beziehungen, oder war dann so Fernbeziehungen, man hat so stillschweigend gesagt, wir machen einfach weiter noch vor Ort? Nee,
das haben wir schon besprochen, auf jeden Fall zu Beginn, weil Fernbeziehungen Frankfurt, Hamburg, ja, das ist halt, am Anfang ist man ja, ich kenne das auch von vielen Freundinnen, die ja daten jetzt momentan und diese vielen Apps haben, dass ja in dieser Phase niemand so sich committen will, sagt man ja immer. Und dieses Commitment dann in der Fernbeziehung, obwohl man sich sehr mochte und sehr lieb hatte, war dann noch jetzt, ja, wollte man sich einfach noch ein paar Türen offen lassen, sagt ja. Aber genau, das wurde dann mit der Zeit, das wurde dann diskutiert natürlich und dann so, ja, mit der Zeit, also 2019, auch so nach 8, 9 Monaten oder so, haben wir das dann uns committed. Oder ich weiß nicht, eigentlich ist eine offene Beziehung ja auch ein Commitment, deswegen kann man das ja eigentlich gar nicht so sagen.
Mhm.
Das war jetzt auch nicht so, eine geplante Schwangerschaft gewesen wäre und das natürlich dann halt auch, das natürlich auch nochmal zu einer anderen Auseinandersetzung mit der Beziehung geführt hat. Nicht, dass es davor irgendwie nicht trotzdem auch eine ernsthafte und schöne Beziehung war, aber es hat natürlich, bringt nochmal andere Konsequenzen dann mit sich und eine andere Auseinandersetzung damit.
Na klar. Mhm.
Genau.
Naja, okay. Also wir hören jetzt raus, dass ihr jetzt nicht mit einem Kinderwunsch jetzt dann in die Schwangerschaft reingegangen seid, sondern eher umgekehrt.
Ja, also. Ich hatte, ich glaube, das hatte ich dir geschrieben, Linus, ich hatte ja jetzt schon die zweite Endometriose-OP und kurz nach der ersten war das, ist das so passiert? Also ich hatte Antibiotika genommen, hatte die Pille genommen, Endometriose war weg und dann Überraschung. Aber es war
alle Türen offen sozusagen.
Genau, ja. Und deswegen der Körper war sozusagen gereinigt von diesen bösen Herden und dann ist das halt so gekommen. Aber es war, wie sagt man in Wien, es hat sich gut ausgegangen. Also, sagt eine Freundin immer. Auf jeden Fall war es schön und eine schöne Überraschung am Ende auch, ja.
Ja, wow, ja, was ein Prozess. Also ich höre einfach nur so heraus, dass ihr halt einfach schon irgendwie sehr bewusst so miteinander umgegangen seid von Anfang an. Also so kommt es bei mir jetzt an und dass es dann eben so diesen Übergang dann halt gab und du, Tobi, bist dann halt nach Frankfurt gekommen, weil, also irgendwie kam auch alles so zusammen. Dann war auch schon die Pandemie da, nehme ich an, ne? Spielte dann auch alles so rein, ja.
Total, ja. Am Anfang der Pandemie, als die Grenzen geschlossen waren, waren wir noch in Belgien, haben einen Urlaub mit der Susi gemacht, also mit unserem Hund, der Susi.
Ja, stimmt. Genau.
Und
stimmt,
dann wurden die Grenzen geschlossen und dann mussten wir nach Deutschland und raus aus Belgien und dann, das war dann einen Monat später oder sowas.
Da haben wir den Urlaub noch um einen Tag verlängert, weil wir zu doll getrunken hatten und es unvorstellbar war, am nächsten Tag nach Hause zu fahren. Und dann mussten wir Belgien verlassen, weil quasi 12 Stunden, nachdem wir über die Grenze rüber sind, wurden die Grenzen dicht gemacht und man wäre nicht mehr nach Hause gekommen. Genau, und dann, ja, tatsächlich, das war dann, wann war das? Das war so im Februar oder März und dann tatsächlich so einen Monat später oder so. Also ein klassisches, würde ich nicht anders kann man sagen, ein klassisches Corona-Kind.
Ja, aber das ist, ja, ich finde diese Bezeichnung ätzend.
Ja, nee, auf jeden Fall, aber.
Ja, natürlich.
Aber ja, das war eine Zeit, vielleicht geht es euch auch so, das ist so eine Zeit, die jetzt rückblickend so total, also irgendwie kommt es einem so unreal vor, also diese Corona-Zeit meine ich, ne, wie man sich diesen Beschränkungen und dann durfte man nicht mal raus ab irgendeiner Uhrzeit. Irgendwie kommt es mir sehr unreal vor, im Nachhinein betrachtet.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch gerne nochmal einhaken, genau in dieser Zeit. Also da war dann auch klar, dass du dann schwanger bist. Also da habt ihr das dann so bemerkt. Und wie war dann erstmal so das Gefühl? Also wie ging es euch dann damit? mit der Erkenntnis?
Also aufregend, also sehr aufregend, aber wir mussten natürlich auch noch darüber sprechen. Also es war jetzt nicht von dem ersten Moment an, ich konnte es ja gar nicht glauben, weil in meiner Welt war es so, oh, ich habe ganz dolle Bauchkrämpfe und ich bekomme meine Tage, aber die kamen nicht und diese Schmerzen waren da und dann war ich schon sehr überrumpelt, ich natürlich auch. Und dann mussten wir auch erstmal reden, weil es für uns beide war es erstmal ein Schock natürlich. Mhm. Also und es war sehr aufregend und ein Schock, aber... Ja, für mich war es eigentlich so vom Anfang an klar, das ist, ja, dass ich das auch das Baby will. Und du musstest erstmal so ein bisschen überlegen. Das war auch, also was total in Ordnung war, weil man muss erstmal darüber nachdenken, ob man ja so einen ernsten Schritt wagen will.
Genau, aber im Endeffekt war das auf jeden Fall die richtige und gute und beste Entscheidung, sich dann dafür zu entscheiden und ja, genau. Und das Ende vom Lied ist, dass wir jetzt hier sitzen und ja, uns über sowas gut austauschen können. Und eine, ja, ein tolles Kind haben.
Ja, die ist schon toll. Aber das sagen alle Eltern mit Kindern.
Ja, also ich habe ja schon auch Paare erlebt, wenn die dann schwanger waren, dass das ja eine sehr aufregende Phase ist. Man versucht sich nochmal so zu sammeln und sich irgendwie auf alles vorzubereiten. Habt ihr das auch so empfunden? Und war es dann, als es losging, konnte man sich irgendwie darauf vorbereitet zeigen oder war eigentlich, bricht dann alles über einen herein?
Nee, eher das Letzte. Es bricht eher alles über einen herein. Weil dieses Vorbereiten, ich weiß nicht, man kann sich so schlecht auf etwas vorbereiten, was man noch nie vorher erlebt hat. Und das ist, kann natürlich in so Imagination und man stellt sich das vor. Aber ich finde, wir haben uns sehr wenig vorbereitet. So, also, weiß ich nicht, wir haben in Bockenheim in einer kleinen Wohnung gewohnt, es gab jetzt kein Kinderzimmer oder so, sondern wir hatten halt irgendwie eine Wickelkommode und so einen Heizstrahler und haben einfach so das auf uns zukommen lassen und die ganze Schwangerschaft über war für mich halt sehr nice, weil ich Beschäftigungsverbot durch Corona war und ich hatte halt viel Zeit, was gut war, weil ich auch am Anfang diese Übelkeit hatte, die ersten 3 Monate, da ging es mir sehr schlecht. Und deswegen hatte ich super viel Zeit und es war auch voll schön. Aber so richtig vorbereiten kann man sich, aber habe ich das Gefühl, kann man sich eh nicht. Und ich habe mir natürlich, worauf ich mir so viele Gedanken verschwendet habe, war so die Geburt und habe irgendwelche Hypnobirthing-Bücher gelesen und am Ende kam eh alles anders, wie man sich das vorstellt.
Kein also, Zucker gegessen, ja.
Kein Zucker gegessen. Es gibt da so die verrücktesten Sachen, die es nicht gibt und okay, kein Zuckeressen ist jetzt nicht so verrückt, aber...
Ja, ja und so diese Klassiker, so kein Alkohol, kein Kaffee, ja. Nicht rauchen.
Nee, das auf jeden Fall.
Also das... Wie ging es dir? War das dann leicht für dich, das umzusetzen oder hattest du damit auch so...
Nee, also sonst im Alltag, das ist ja auch so, in unserem Alltag, jetzt ist es so, dass ich... Ne, man trinkt einfach nichts. Aber wenn wir in Gesellschaft sind... Oder Besuch bekommen oder ausgehen, dann trinken wir was. Aber so in unserem Alltag nicht. Und deswegen war es für mich nicht schwer, weil ja eh Corona war. Aber als dann im Sommer die Laden, also so die Restaurants aufgemacht haben und man dann essen war und die anderen haben Wein getrunken und ich durfte nicht, das war schon ätzend. Also ich habe schon 9 Monate hintereinander Dry January gemacht sozusagen.
Neunmal January.
Genau.
Ja, das ist ja dann schon auch was, wo dann plötzlich so die Körper, dann die Natur so Rollenbilder auch vorgibt, auch für so emanzipierte Beziehungen, dass dann der Typ geht dann vielleicht dann nochmal weg und man selber als Frau kann dann eben nicht in der verrauchten Kneipe sitzen und dann kommt schon dieser erste Gap dazwischen. Habt ihr das auch erlebt, dass man dann sagt so, ach hier, Schatz, bleib auch zu Hause, wenn ich nicht kann? Oder wie war das?
Also ich habe das Gefühl, dass wir das auf jeden Fall schon so war. Also ich kann mich an trotzdem an den einen oder anderen Abend erinnern, wo ich trotzdem mal aus war, aber trotzdem, ich würde mal sagen, mit angezogener Handbremse, also schon auf jeden Fall eher so mit Rücksicht, und es bringt, hat ja auch niemand was davon, wenn man dann irgendwie um 2 Uhr nachts nach Hause kommt, die Partnerin im Zweifelsfall nicht besonders gut schlafen kann oder es ihr sonst irgendwie vielleicht in der Situation gerade nicht besonders gut geht, und dann kommt da irgendwie so ein nach Alkohol und Zigaretten stinkendes Walross ins Bett gekrochen. Das ist dann, das ist auf jeden Fall nicht das, wo, also, was ich dann auch machen will. Aber wie gesagt, trotzdem gab es auch teilweise, das kann ich mich gerade, wenn sie das sagt, im Sommer, so kann ich mich dran erinnern, wo ich mal Freunde draußen getrunken habe.
Ich glaube, das waren vielleicht oder so. In der ganzen Zeit vielleicht 2 oder 3 Mal. Aber sonst war er wirklich, also sehr, sehr rücksichtsvoll. Und das ist, also genau, und das ist halt so, das hat damals schon angefangen, das ist heute auch noch so. Also es ist jetzt auch nach der Operation jetzt, ich muss da jetzt nicht drum bitten, hier bleib jetzt bei mir oder so, sondern das ist natürlich selbstverständlich, also dass er dann am Wochenende auch da ist und sich nicht verabredet oder ja, da unterstützt, weil ich jetzt nicht alleine ein Wutanfallkind betreuen will und kann. Genau. Also das ist schon auf jeden Fall so, das war sehr wenig und da hat Tobi sehr Rücksicht genommen und da kann ich mir so gut vorstellen, dass es in anderen Partnerschaften zu viel Konflikten führen kann in der Zeit. Ja.
Ja, eben. Also, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt dauernd auch so das Gefühl, irgendwie von euch kommt auch so ein total paritätischer Vibe. Also so, ihr seid so ein Team und ihr seid ruhig miteinander und ja, warum soll nur der eine irgendwie Spaß haben, wenn doch am Schluss beide nicht was davon haben, also irgendwie so höre ich das jetzt irgendwie raus, ja. Und es ist ja auch ein Prozess natürlich, voll. So stelle ich es mir vor, ja.
Genau.
Ja, und jetzt frage ich mal so direkt nach der Geburt, also wie war es dann, wie hat sich das dann so gestaltet? Also das war ja sicherlich auch dann erstmal ein ganz schönes Umstellen mit dem kleinen Wurm.
Ja, wir waren erstmal in Quarantäne direkt, glaube ich, oder? Ja, genau, weil wir abgeholt wurden.
Wir wurden von der infizierten Oma abgeholt.
Dann waren wir erstmal in Quarantäne. Damals wurden noch diese Quarantäneschriebe verschickt. Und dann waren wir ja eh erstmal zu Hause, hat man jetzt erstmal nichts. Also ich glaube, die erste Zeit, das war wirklich, aber das ist ja, glaube ich, bei den meisten so die ersten 1, 2, 3 Monate ist man da doch irgendwie sehr, sehr auf sich bezogen und freut sich dann, ich glaube, Weihnachten, das ist dann, war dann so 3 oder 4 Wochen, nachdem mein Baby auf die Welt gekommen ist, hat man dann das erste Mal Leute draußen getroffen, aber auch nur draußen wegen Corona und weil es da auch schon wieder irgendwie Leute gab, die ja, und dann, also wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, es hat einem das schon auch irgendwie ein bisschen in die Karten gespielt, so. Das ist irgendwie, man muss eh zu Hause bleiben oder man will auch zu Hause bleiben und man hat gleichzeitig auch nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie draußen die Welt ohne einen sich weiter dreht und wenn man dann nach 3 Monaten wieder rauskommt, gut, es ist ja dann Winter gewesen, aber haben alle Leute den Winter ihres Lebens gehabt.
Und ja, der Tobi hat FOMO, deswegen ist es für ihn schon so ein Ding. Für mich ist es gar nicht, weil ich habe das Gegenteil davon, FOMO.
Ja, genau, aber wie gesagt, das ist dann auch sowas, was man in dem Moment dann auch gut ausschalten kann, beziehungsweise wo dann einen auch die Begleitumstände in die Hände spielen.
Genau, und für mich war nach der Geburt der Promillerechner der beste Freund, weil beim Stillen, man muss ja, wenn man ich habe an Silvester das erste Glas Sekt getrunken dann, also es waren ja dann am Nikolaus ist unser Kind geboren und Silvester waren ja dann so ein paar Wochen später und dann habe ich Sekt getrunken. Und dann habe ich halt immer ausgerechnet, wie lange das im Körper bleibt. Und das dann halt bis 8 Monate hatte ich gestillt. Und das war dann die ganze Zeit, der Promillerechner war immer an meiner Seite auf jeden Fall. Und der Tobi hat mich da auch, also nochmal, das ist super deutlich, der hat mich da auch so unterstützt. Der hat das immer alles mitgeschrieben und auch immer ausgerechnet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Spieleabend gemacht haben oder so, und dann hat das Kind geschlafen, Promillerechner an. Und genau, das war auch in der Zeit, manchmal denke ich so ein bisschen nostalgisch an den Promillerechner zurück.
Ja, so stelle ich mir auch Eudorno überhaupt vor, ja. Die Band proben und so. Ständig der Promillerechner dabei, aber mit den großen Zahlen.
Ja, genau. Vielleicht ein neuer Song, ja,
Promillerechner, keine Ahnung. Wer weiß. Nee, aber ich glaube auch, genau, also das ist ja, das, genau,
Nee, das war schon, also ja. Das war eine echt eine Slow-Mo-Zeit irgendwie. Das war alles sehr langsam.
Ja, das stimmt, dieser erste Corona-Winter. Ja. Das ging ja im März, ging's los und dann im Sommer dachte man nochmal, vielleicht ist es vorbei und dann kam es ja nochmal so richtig,
ja.
2020 auf 2021 und da habt ihr dann zu Hause gesessen und ja, wie wir alle. Ja, und wie ist das, wenn man jetzt natürlich die Zeit ja auch vorangeschritten, dann auch im Draußen, also wenn man jetzt plötzlich so signifikant weniger Zeit für sich selber hat, aber auch für die Beziehung. Also wie habt ihr das erlebt? Ist das irgendein Faktor, der euch zu schaffen gemacht habt oder ging der auch unter in der Workload?
Ja, gute Frage. Ich glaube, das hängt ja jetzt immer noch dran. Also es ist ja nicht nur damals, sondern bis jetzt eigentlich, ne, dass man nicht mehr so viel Zeit füreinander hat wie damals. Also ich würde sagen, dass wir, bis Malvi ein Jahr ungefähr alt war, ist die komplette Paarbeziehung an sich, war die schon so mäßig auf Eis. Also was heißt auf Eis? Man ist auch lieb miteinander, man nimmt einander wahr, aber irgendwie ist man da so in seinem Film drin oder auch ich vor allen Dingen. Bei mir ist viel passiert auch. Ich habe eine Schilddrüsenerkrankung bekommen, das habe ich erfahren nach 3 Monate nach der Geburt und hatte Hashimoto. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Also das sind alles Autoimmunerkrankungen. Also ja, es ist mein Körper hat sich wirklich ein bisschen upside down und da ging es mir auch schlecht und da muss ich auch mit Hormonen eingestellt werden, mit den Schilddrüsenhormonen und da hatte ich schon mit in dem ersten Jahr auch so mit mir einfach zu kämpfen, aber da war der Tobi auch super supportive und konnte das auch alles also sehr, ja, unterstützend einfach und jetzt nehmen wir uns schon die Freiräume viel mehr als damals.
Ja, das muss man auch sagen, also das größte Geheimnis bei einer bei Kindererziehung ist, dass man irgendwie, also ich glaube, da gibt es ja unterschiedliche Modelle, so es gibt durchaus, ich kenne das auch noch von Freundinnen und Freunden, dass die teilweise nochmal ihre Freundeskreise so ein bisschen mehr mit einbeziehen, da sind wir jetzt nicht die Besten drin, wenn man ganz ehrlich ist, so, aber dafür haben wir sehr, sehr aufopferungsvolle Großeltern, die dann doch einen da selber unterstützen und das ist dann tatsächlich,
dass wir Date Nights haben können,
genau.
Dass wir einfach zusammen was unternehmen können, zusammen ausgehen können, unsere Geburtstage feiern können, da wo du auf der Buchmesse aufgelegt hattest, Katharina, genau, ja. Da hatte ich den Geburtstag gefeiert. Aber ja, es ist so, das klappt jetzt schon viel, viel besser, aber im ersten Jahr würde ich sagen, da war ich auch mein Körper noch zu checken, was eigentlich so sich alles verändert hat eigentlich, genau, ja.
Und ich glaube, das ist ja auch tatsächlich ja auch vollkommen richtig, dass das so ist. Das ist ja, da kann man ja auch, glaube ich, also da steht man halt so ein bisschen, wenn ich das so aus meiner Perspektive sagen kann, steht man halt so ein bisschen nebendran und ja, viele Sachen kann man halt auch irgendwie nur versuchen zu verstehen, aber kann sie halt auch irgendwie erkennt es auch immer alles nicht direkt oder sonst irgendwie und dann ist man so ein bisschen auch in dieser Rolle so, man versucht zu unterstützen, man versucht zu verstehen, aber man ist natürlich nicht die Person, die jetzt davon in erster Linie betroffen ist und deswegen ist das dann halt irgendwie, ja, ist man da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen zum Zusehen verdammt, aber man ist halt irgendwie, man versucht sein Bestes, aber auch das ist natürlich eine Aufgabe, an der man viel auch scheitern kann. Also das ist auf jeden Fall auch...
Ja, wir hatten auch schon Streit,
ja, genau.
Auf jeden also Fall, so, wo ich so, dann dachte, so, hey, der kapiert ja hier gar nichts.
So wie sich das jetzt die ganze Zeit darstellt. Also ich habe auf jeden Fall natürlich eine Best gegeben, aber genau, es ist jetzt auch nicht komplett geräuschlos passiert. So ist es jetzt auch nicht. Da hat's durch, also die Reibereien hat es auf jeden Fall auch gegeben und auch ich musste da auf jeden Fall viele Sachen lernen und verstehen.
Ja, überhaupt miteinander zu sprechen und uns beiden fällt es, glaube ich, eher. Also wir sind so Menschen, die jetzt nicht sofort nach außen treten, wenn es einem schlecht geht. Wir machen das schon beide auch viel miteinander, also mit einem selbst aus, jeder für sich. Und das mussten wir auch erst lernen innerhalb der Beziehung, dass es schwierig ist, Gedanken zu lesen oder dass man das halt nicht kann und dass so etwas halt eher zu Konflikten führt, wenn man das nicht mitteilt. Und ja, da muss ich auch immer wieder sagen, es sind Therapien auch immer sehr, sehr wichtig auch, die ich auch zum Glück seit, ja, jetzt über einem Jahr mache ich auch eine, aber so einfach.
Welche Form denn?
Das ist eine so eine Verhaltenstherapie, Schematherapie ist das. Das andere für so, ich glaube, wenn ich in Rente gehe, machst du eine Analyse. Dafür braucht man echt 4 Tage die Woche Zeit oder so, ne? Das
ist also, ein Halbtagsjob.
Ja, das geht. Ich glaube, das, die Mutter vom Tobi, die hat das mal gemacht, als sie dann auch ein bisschen älter war und meinte, jeder sollte das mal gemacht haben. Denke ich auch, aber eher so eine Gesprächstherapie. Das tut mir ganz gut. Das habe ich auch schon in meinen Mitzwanzigern gemacht oder Anfang 20. Und jetzt auch so in dieser neuen Rolle, weil die, ja, hat mich auch schon so, die neue Rolle hat mich auch einfach ein bisschen verändert, so in dem, eben, ja, ängstlicher geworden, viel mehr Gedanken machen, was ich früher nie war. Und das ist gut, mit jemandem, einem Professionellen, dann auch drüber reden zu können, weil man, genau, da einfach auch sich dran gewöhnen muss, dass man auch ein bisschen anders tickt jetzt, leider.
Ja, es verändert doch wirklich einiges und also ich denke auch immer, das ist so wichtig, so gute Unterstützung zu haben, also eben jetzt zum Beispiel eine Therapeutin oder wie es jetzt so klingt von den Großeltern, wie cool ist es, dass ihr die habt, also.
Du hast doch auch Analyse gemacht, sag doch mal.
Ich habe auch mal eine Analyse gemacht, ich sage euch, das war anstrengend.
Oh Gott, wie lange hast du das?
Immer vor der Arbeit, um 7 Uhr lag ich da immer auf diesem Ledersofa, auf dem knarzenden und über mir das Bild von Sigmund Freud.
Der Klassiker.
Die Therapeutin hinter mir und sie hat zum Teil wirklich gar nichts gesagt und das war echt krass. Also,
oh Mann.
Ich denke, sie war so ganz alte Schule.
Ja.
Und zum Teil, muss ich auch sagen, war es sehr gut, aber zum Teil war es auch vielleicht nicht so gut. Also es ist so ein bisschen so, da hätte ich vielleicht auch mal jemand gebraucht, der mal ein freundliches Wort.
Ja.
Sie sind in Ordnung, wie wir heute in der Therapie vielleicht auch mal hören.
Genau. Ich finde
bei der Analyse nicht.
Nee, da das kann ich mit mir selbst ausgemacht.
Und ich finde so wichtig bei meiner Therapeutin damals und bei der heute ist es so, die sind lustig. Ich brauche jemanden, der auch humorvoll ist und nicht so steif, sondern auch mal. Man kann da irgendwie hinkommen und mal sagen, oh, ist ja hier alles scheiße gerade und irgendwie zusammen lachen und dass das so locker ist, das stelle ich mir bei der Analyse genau irgendwie nicht so vor. Ne?
Das ist vielleicht eher selten, aber sicherlich kommt es auch auf die AnalytikerInnen an. Also meine war eben, wie gesagt, so alte Schule und in einer Sitzung hat sie durchgehustet, ohne das zu kommentieren, sie hat einfach nur gehustet. Und naja, wie fühlt man sich dann so?
Ja, vor allem ist man in so einer verletzlichen Situation und dann dieses Husten hat ja schon auch immer so was Kommentierendes, so witzig. Und dann sitzt man da, oje, was habe ich jetzt gesagt? Warum wurde jetzt schon wieder gehustet? Hat das was mit mir zu tun? Hat das was mit der Lunge zu tun?
Alles mit mir zu tun. Ich bin schuld. Da hat sich's ja wieder manifestiert.
Ach ja.
Ja, also das, genau. Also ich hätte jetzt auch noch mal gedacht, sowas wie das ganze Umfeld, ja. Kita und Staat und also gibt es da vielleicht auch noch irgendwie so Dinge, wo ihr so merkt, ah, das habt ihr euch dann irgendwie gut organisieren können oder es war eher anstrengend,
da muss man ja sagen, das ist, ja, so Sachen mache ich wirklich sehr gerne. Ich setze mich gerne mit so Sachen auseinander und
Jackpot.
Da nehme ich sowas, also das ist ja tatsächlich diese ganzen Geschichten wie die
Anmeldung.
So, ja, das Anmelden finde ich gar nicht, aber so ausrechnen, wie bekommt man das meiste Elterngeld? In was für Kombination geht man wann, wie in Elternzeit? Ja, das ist eine sehr komplexe Nummer. Nimmt man Elterngeld plus, nimmt man das. Und das, da kann man Nächte, Tage,
ja, wir haben
Wochen
unsere
verbringen.
Anträge auch, also ich habe meinen Antrag, glaube ich, 10-mal geändert in diesen 1,5 Jahren.
Und wie man das so richtig macht. Und ja, es gibt
konnte
einfach.
Man, ja.
Und ja, nee,
da aber ich finde, also was dieses alles mit, also ne, das ist erstens mal viel Bürokratie. Es wird eh einem super schwer gemacht, alleine irgendwie einen Kita-Platz zu bekommen über irgendeine dumme Seite, über die dann keine Kita doch irgendwie die Plätze vergibt, sondern über Vitamin B und wer den schönsten Kuchen backt bei dem Kennenlernen und so. Also es ist wirklich tough. Es ist ein toughes Game, irgendwie einen Platz zu bekommen. Und Was ich als halt arbeitende Frau auch sagen muss, ist, dass einfach Familien in der Arbeitswelt einfach nicht mitgedacht werden. Und das finde ich so ätzend. Und nicht mal vom Arbeitgeber, von denen ja sowieso nicht, aber auch so von der KollegInnen, und dass da so wenig Rücksicht genommen wird oder weiß ich nicht. Es gibt einfach dieses ganze System und die Leute. Mich fragt es tierisch ab, dass man irgendwie, ja, ich kann es gar nicht gerade so genau formulieren, aber ich bin echt oft einfach nur abgefuckt und komme von der Arbeit und denke mir so, ach, das nervt einfach krass. Mhm.
Du hast ja vorhin gesagt, du hattest Betätigungsverbot während Corona. Könnt ihr mal sagen, welche Jobs ihr habt?
Ja, also ich bin Ergotherapeutin und habe damals in einer Klinik gearbeitet. Auf der Geriatrie mit alten Leuten, und da habe ich Beschäftigungsverbot bekommen und arbeite jetzt wieder, seitdem unser Kind eineinhalb ist, also seit 22 arbeite ich. Ich habe mal mit 27 Stunden angefangen, dann war ich auf 34 und jetzt bin ich wieder auf 30 und mache noch nebenbei Schwimmlehrerin im Sportverein. Wow. Also ist fast Vollzeit mit den zwei Jobs. Genau, das mache ich.
Genau, und ich bin Veranstaltungstechniker und habe immer früher viel im Theater gearbeitet, auch während der ersten Zeit, als nach Marvis Geburt, wenn ich nicht in Elternzeit war. Und das hat dann auch irgendwann dazu geführt, dass man da gemerkt hat, das ist auf jeden Fall nicht das, wie man auch dem Kind, beziehungsweise auch irgendwie so einer paritätischen Auseinandersetzung mit Verantwortung und
das war keine Pflichtübernahme,
wie man damit vernünftig umgehen kann. Und deswegen arbeite ich jetzt, muss man halt ehrlicherweise sagen, ich meine, der Job ist, ich arbeite jetzt für die Messe, das ist ein 9-to-5-Job, der auf jeden Fall, das ist jetzt nicht das, worum man Veranstaltungstechniker wird. Ich sag's mal ganz ehrlich, aber es ist halt das, wie es halt gerade gut funktioniert, und da funktioniert es auch. Halt. Genau, das ist halt ein Kompromiss, und am Ende ist es so, das finde ich tatsächlich auch, das ist auch sehr wichtig und das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Auch ich habe keine volle Stelle, und das ist dann halt so, dass ich dann halt sagen, es gibt halt 2 Tage die Woche hole ich vom Kindergarten ab, 2 Tage die Woche holt Nadine ab und einen Tag holt meine Mutter ab. Das quasi, dass das auf jeden Fall so der Versuch ist, das so einzurichten.
Toll, ich habe Tobi ja auch mal morgens gesehen, als ich hatte mich an irgendwie so eine relativ abgeschiedene Laterne rangewagt, um irgendwie einen Aufkleber abzumachen, der mir nicht gepasst hat, schon seit Wochen, und dachte so, na, hoffentlich sieht das keiner. Ich mache da was, gucke, niemand ist da, und drehe mich nach 5 Sekunden um. Da ruft Tobi meinen Namen als und dann hält mit quietschenden Reifen mit dem Familienfahrrad neben mir.
Ach ja, wann war das denn?
Ich habe gedacht, ich hätte es erzählt. Das war so vor, wie lange ist das her? So 3 Wochen, 3-4 Wochen. Ja, genau, das war tatsächlich so ein Aufkleber abgekratzt, der mir auch schon 1-2 Mal ins aufgefallen ist, wo ich dann auch schon gedacht habe, da müsste man noch mal tätig werden, aber irgendwie...
Aber das auf deinem Montagsspaziergang in dem Park...
Genau, ich gehe ja immer spazieren, und montags gehe ich immer in den Hutpark und komme vermutlich, weil ich ja ganz hoch gehe, da den Berg hoch, für alle, die nicht aus Frankfurt kommen, ist nicht so spannend, aber da komme ich vermutlich in eurer Gegend rum immer.
Genau.
Ja. Du hast quasi fast bei uns durch den Vorgarten, und da haben wir uns kurz gesehen, das stimmt. Aber ich war in der Situation auch noch sehr überrumpelt, war dann so, wusste gar nicht so, wie genau ich dann so Hallo sag, war dann irgendwie so überschwänglich freundlich, habe ich ausgemacht, puh, jetzt trifft man sich so auf der Straße, das passiert auch seltener, ist das überhaupt der richtige Rahmen, um da so freudestrahlend aufeinander zuzugehen, oder muss man auch eher mit einem bedachten, ach hallo, schön dich zu sehen, weitergehen. Aber nee, das war, fand ich auch mal ganz schön, ja.
Nee, aber da habe ich das tatsächlich auch mal live in Action gesehen. Da saß ja hinten dann das Mädchen drauf. Also ich habe gewunken, es hat nicht zurückgewunken, aber das ist sein gutes Recht.
Richtig. Ja, und ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Also habt ihr irgendwie so Pläne, so, wir wollen noch 5 weitere Kinder oder auf keinen Fall oder gibt es gar keinen Plan? Ihr lasst einfach mal so.
Da musste ich kurz den Tee ausspucken. Nein, Mayri bleibt Einzelkind.
Ich habe etwas drastisch formuliert.
Nee, das ist wirklich so, da sind wir uns beide schon von Anfang an ganz einig gewesen, dass wir nur ein Kind wollen. Und das war kurz, als ich so voll den Hormonüberschuss hatte, weiß nicht, aber die mal ein paar Monate, dachte ich, oh, so ein Geschwisterchen. Und dann habe ich aber, das war nur einmal, und da habe ich nie wieder drüber nachgedacht. Und wenn ich das auch nur in Erwägung, ich sehe, es gibt im Freundeskreis einige, die das zweite Kind bekommen haben. Und die haben halt de facto einfach richtig, richtig viel Stress. Und wir sind gerade ja in der Phase, wenn das Kind ja ein bisschen eigenständig ist, genießt man das ja auch, dass man nicht mehr irgendwie Windeln wechseln muss und so ein Quatsch. Und deswegen, ich habe heute auch erst meine ich habe eine neue Arbeitskollegin und habe die gefragt, ich frage die Leute mal aus, ob sie Einzelkind sind, um zu wissen, ob ihr Leben denn so hart war als Einzelkind. Und die meint, nö, war voll schön. Und dann dachte ich, ach gut. Und die, warum denn? Und ich so, ja genau, habe ihr das auch kurz erklärt, dass man so ein schlechtes Gewissen hat und die Gesellschaft einem das ja auch vermittelt, auf jeden Fall. Ah. Das Kind ist kaum raus und dann wird schon gefragt, ob das zweite kommt. Also ach, sehr, was? Also gar, wow. Also so übergriffig teilweise auch. Weniger von unseren Eltern, also oder von dem Freundeskreis, immer irgendwelche random Leute, entweder in einem Krabbeltreff oder irgendwie die Mütter wurden, als in der Krippe wurden die Mütter allesamt auf einmal wieder schwanger und dann, ach ja, wann kommt euer nächstes? Und es ist halt irgendwie so, hä, nee,
aber,
das wollen wir nicht.
Aber ich glaube, das muss man auch wirklich ehrlicherweise sagen, das finde ich, da haben wir, ohne da wirklich so das ernsthaft so im großen Stil immer ausgehandelt zu haben, haben wir da, glaube ich, beide so einen sehr ähnlichen Lebensentwurf. So, ich glaube, es gibt schon auch durchaus viele, viele Elternpaare, für die dann halt irgendwie das Kind dann auch so ein bisschen das Ende ihrer gesellschaftlichen Teilhabe ist, so ein bisschen, also jenseits von Krabbelgruppen. Und ich glaube tatsächlich, wie auch Nadina ja kennengelernt habe oder so, nach wie vor ist es uns wichtig, irgendwie ein reges Sozialleben zu haben und irgendwie mal den einen oder anderen Abend im Monat auch mal durch den Tisch zu treten. Und das ist natürlich mit dem zweiten Kind. Also das ist nicht der Grund dafür, dass wir kein zweites Kind wollen. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die damit auf jeden Fall nochmal schwieriger werden würde.
Nee, alleine die Schwangerschaft. Also ich meine, die Schwangerschaft war nicht schlimm, aber das, was danach kam, hatte ich ja vorhin erzählt. Mit dieser Hashimoto und ich habe 20 Kilo zugenommen, die sind immer noch da. Also dann habe ich noch 20 Kilo und dann wiege ich auf einmal 200 Kilo. Nein, also allein körperlich will ich das einfach auch gar nicht. Ne? Aber auch wenn mir jemand jetzt einen schenken würde, würde ich es jetzt auch nicht nehmen, sage ich jetzt mal so.
Ja, wie schön. Also auch da höre ich schon wieder, ihr seid so voll auf einer Linie. Ja. Also ist ja jetzt keine Eheberatung hier, Entschuldigung, dass ich mich hier dauernd so aufspiele und das so bewerte, aber ich finde es so schön, gut. Ich freue mich einfach so. Ich freue mich, dass ich so irgendwie das Gefühl habe, ich habe das auch manchmal so den Verdacht, also dass Leute, die ich so kenne oder so vielleicht halb kenne, so Bekannte oder so, wo ich so merke, oh je, das ist so das Lebensziel, ein Kind zu haben und dann noch eins und dann war's das.
Ja.
Oh Gott, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, was dann? Also das wird dann alles so weniger und bei euch habe ich ja überhaupt nicht das Gefühl, weil ihr einfach selber so viel schon mitbringt und machen wollt und
so ist das. Gestalten. Es ist auch, es passt und auch unsere Freunde, die jetzt auch keine Kinder haben, auch keine wollen, sagen auch, das sieht schön aus, wie ihr das macht. Und auch eine Freundin, die aus dem Bekanntenkreis, die hat so, ach so, ich nehme mir an euch ein Beispiel und so soll es sein. Aber das ist halt leider schiefgelaufen, doch es macht sie dann alles und der Partner ist eigentlich total blöd und irgendwie hat sie jetzt auch ihren Lifestyle, so nicht Lifestyle, aber so sich hinten dran gestellt. Und das passiert ja schnell, dass sich die Frau hinten dran stellt und kümmert und. Und das finde ich halt, das ist nicht so schön. Aber ja, man kann sich's nicht aussuchen. Vor allen Dingen ganz viele, es ist ja auch die Partnerschaft vielleicht vorher nicht so ganz toll und dann denken die, man kriegt ein Kind und rettet die. Also das kenne ich auch so.
Ja, Klassiker.
Ja, genau. Und das ist halt total doof. Aber nee, wir sind ein gutes Team und das ist uns auch, glaube ich, auch sehr, sehr bewusst. Und deswegen ist das auch alles halb so schlimm.
Ja, genau, schlimm ist es ja. Das ist ja, das ist gedacht, ja. Schlimm ist es ja meistens auch gar nicht, aber ja, es ist aber klar, natürlich, das ist ja, nee, man muss schon sagen, ich finde es auch tatsächlich gerade wirklich schön, auch wenn du das gerade mit der Eheberatung angesprochen hast, so, man macht sich ja doch wirklich auch so viele Sachen, dadurch, dass der Alltag halt einfach so ist, wie er ist.
Ach so, apropos, wir haben am 13.12. geheiratet letztes Jahr.
Oha. Mhm. So weit ist es schon gekommen.
Auch das. Mhm.
Aber wenn dann, wenn schon die Einkehr in das bürgerliche Leben, dann zumindest mit einem...
mit dem guten Datum.
Zumindest mit einem wohlklingenden Datum, was auch ein
wenig... Ach so, 13.12. Jetzt, danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, 1312 für unsere ZuhörerInnen. Guckt mal nach im Internet, was damit wieder gemeint sein kann.
Was das wohl ist.
Ja, nee, genau, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, ach genau, dass es schon ganz schön ist, weil über so Sachen, da macht man sich ja dann einfach auch häufig gar nicht mehr Gedanken. So, ich finde es total schön, tatsächlich mit euch dann nochmal so über so Sachen nachzudenken, wie zum Beispiel auch diese Anfänge mit Corona und sowas. Das vergisst man ja irgendwie, finde ich, total. Und das ist irgendwie, hat man da schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Man guckt sich zwar manchmal Fotos an und da kommt es dann auch wieder so ein bisschen hoch. Aber so, sich da auch gemeinsam so drüber zu unterhalten, das passiert gar nicht so häufig. Und das ist deswegen eigentlich echt auch mal eine ganz schöne Erfahrung mal wieder.
Ja, voll. Danke, dass ihr uns eingeladen habt, Mensch.
Ja, wir sind auch schon weit gediehen, aber ich bin auch noch lange nicht fertig trotzdem.
Ah, das höre ich aber jetzt gerne.
Ja. Nein, also judgen können wir ja eh nicht. Also wir warten ja noch auf den richtigen Zeitpunkt zur Schwangerschaft. also wenn die Gesellschaft jemanden Vorwurf machen könnte, dann natürlich uns.
Ja.
Aber deshalb ist es für mich natürlich auch immer schwierig. Ich habe ja auch schon so Freundinnen gesehen, die zusammen waren und dann kommt das Kind und dann soll das alles irgendwie anders werden. Und du siehst, dann gehen sie aber eben in diesem Stream of Consciousness dann völlig auf und unter und dann plötzlich ja, sie kann ja nur aufstehen wegen dem Stillen, ja, und da werden dann schnell diese Rollen plötzlich so zementiert und man war dann doch nicht drauf vorbereitet und das finde ich natürlich schade, aber natürlich, who am I to judge?
Ja. Ja, das haben wir auch von Anfang an eigentlich auch, der Tobi, das war eh klar, also sorry, aber wenn mir jemand sagen würde, nur du kannst aufstehen, wenn du stillen kannst, ja, sorry. Go home. Ja. Also, nee, das ist ja Quatsch. Also, es gibt ja natürlich auch Frauen, die wollen nur stillen, aber wir haben unser Kind auch an die Flasche gewöhnt, weil genau, ich will auch mal 2 Stunden in der Nacht durchschlafen. Also, aber es gibt natürlich Leute, die das an sich binden. Also, ne, das ganz schlimm, die schlimmste Vorstellung, dass der Säugling eine Flasche bekommt. Himmelgott, bitte nicht.
Aber auch das finde ich ist ja durchaus, ich meine, das sind ja Entscheidungen, die ja Menschen für sich und ihr Leben treffen, die sie treffen können. Deswegen ist es ja, muss man ja, glaube ich.
Aber das ist halt viel mehr Arbeit für die Frau.
Ja, natürlich, es ist viel mehr Arbeit für die Frau, definitiv so.
Aber das ist die Frau entscheidet das natürlich.
Genau, aber ich wollte gerade sagen, am Ende ist es ja auch so ein bisschen, ja. Aber klar, natürlich, man kann sich ja trotzdem versuchen, damit auseinanderzusetzen und zu gucken, ob das für einen selber oder so halt der richtige Weg vielleicht gewesen wäre oder nicht. Und von daher, glaube ich, finde ich so, ich meine, ja.
Nee, es war eh schon viel zu wenig Schlaf, noch weniger hätte ich nicht ausgehalten.
Eben. Also ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, das ist schon ewig lange her. Da hatte ich mal ein Interview mit Rocco Schamoni und der ist ja auch Vater und da haben wir aus irgendwelchen Gründen auch ein bisschen darüber gesprochen und da hat er auch gesagt, dass er in die Kleinkindzeit so rangegangen ist mit natürlich so ganz hehren Zielen und Idealen, dass das Mädchen dann halt eben nicht Prinzessin sein muss und der Junge Soldat oder so und dass sobald das Kind dann in die Kita gekommen sei, hat er gesagt, so müsse man eigentlich kapitulieren, weil man gar nicht mehr so diesen Zuweg dann hat. Wie habt ihr denn das erlebt, diese Rollenbilder, die ihr jetzt vielleicht gar nicht so vermitteln wollt, wenn sie dann von außen einem überall reinquellen? Gibt es das?
Ja.
Also ich sag nur Elsa, die Eiskönigin. Das ist überall und das ist seit der Kita auch wirklich. Die Maidi war am Anfang in der Krippe immer Punkerin zu Fasching. Die hatte Leo Leggings und so Jeans, Schiedsweste an mit so Patches, natürlich auch von Eudorno. Und das war der Vibe. Und ja, der hat nicht so lange gehalten, auf jeden Fall. Genauso wie der Rocco Schamoni das sagt, so, man muss dann wirklich sich dem ja so ergeben. Du kannst deinem Kind nicht sagen, nein, du darfst nicht älter sein, du musst Bob der Baumeister sein oder so. Macht keinen Sinn. Also das ist aber, ja, wie empfindest du das?
Also ich glaube, es ist halt so ein bisschen, ja, ich glaube, man kommt da einfach nicht dran vorbei. Ich glaube, es gibt durchaus auch, also es gibt durchaus auch die Möglichkeit, sich da vielleicht auch nochmal als aus einer Elternperspektive nochmal auch vielleicht nochmal so kritischer mit zu beschäftigen und auch nochmal versuchen, das dem Kind mitzugeben.
Aber hey, aber die Eiskönigin sind zwei starke Frauen, ne?
Immerhin. Aber das bedarf, glaube ich, schon auf jeden Fall. Also es bedarf erstmal sehr viel Auseinandersetzen, auch sehr viel so, auch glaube ich, auch so einer sehr guten theoretischen Auseinandersetzung mit dieser ganzen Thematik. Und ich bin ehrlich gesagt auch echt eher so ein Freund davon, so man muss ja dem Kind jetzt keine Stereotypen, Rollenbilder irgendwie vorgeben, dass das jetzt irgendwie, weil es jetzt ein weiblich gelesenes Kind ist, dass deswegen halt nur Küche und Kleider und sowas geschenkt bekommt. Aber es ist halt tatsächlich so, häufig ergibt sich das dann halt einfach so durch die Struktur. Sondern wenn dann halt irgendwie, man bekommt ein Pullover und ein Kleid geschenkt und den ganzen Tag hat sie halt das Kleid an, weil sie es halt anziehen möchte. Aber das ist ja vollkommen in Ordnung, das ist ja ihre eigene Entscheidung. Genauso wie wenn es jetzt irgendwie Junge wäre, dann das ja auch genau die gleiche Entscheidungsmöglichkeit gäbe. Und natürlich ist sowas gesellschaftlich aufgedrückt und gesellschaftlich konnotiert, aber es ist ich tue mich da teilweise so schwer, so da quasi von aus so einer in Anführungszeichen reflektiert, oder was heißt schon reflektiert in diesem Kontext, aber aus so einer aufgestülpten Perspektive dann zu sagen, so darfst du nicht, so darfst du, und ich glaube, es gibt auch gute Konzepte, und ich glaube, es gibt auch Eltern, die sowas auf jeden Fall auch sehr gut und auch anders hinbekommen vielleicht als aber wir, dann, aber ja. Es ist halt, ja.
Ja, das ist halt so dieser Peer Pressure innerhalb der Kita dann auch, das ist, irgendwie will das Kind ja dann auch so dazugehören, und es ist, ich erinnere mich noch bei der Eingewöhnung, die haben wir uns natürlich auch geteilt, ich habe die ersten zwei Wochen gemacht, Tobi dann in der Kita dann, die zweiten, und ich komme da hin und ich sehe halt diese Kinder. Die Waldkita, das ist schon auch eine alternative Kita, das ist so eine Waldkita von einem kleinen Verein. Die Leute sind alle sehr, also ja, sind alle sehr cool, aber trotzdem, die Mädels halt in ihren Tütü-Kleidern rennen da rum, aber nur in den Matschhosen und in diesen Matschsachen, aber das Tütü-Kleid ist halt darunter. Und irgendwie hat es dann auch wieder sowas, ja, das hat irgendwie dann auch so einen Charme, trotz diesem Matsch, und alle sind im Matsch und auch die Mädchen natürlich. Das ist jetzt nicht so, dass die sich da nicht im Matsch rumwälzen, gerade heute hatten wir es. Deswegen finde ich das, es ist, ja, man nimmt es halt so, wie es gerade ist. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann, ja, dass es vorbeigeht. Aber irgendwie habe ich so diesen, ich habe neulich zu einer Freundin gesagt, wie soll man denn sagen, mit der Elsa, was ist das denn? Wie benennt man das? Fandom oder so? Das erinnert mich
Star
so,
für die Kinder.
Ja, so erinnert mich so ein bisschen wie Take That damals. Also so wirklich so, alles muss von Elsa sein. Und da denke ich mir so, sie wäre bestimmt anfällig für so Take That-Fans zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Einfach so ein Fangirl von irgendeiner Band. Weil das hat so einen Charakter mit dieser Elsa und dieser Schneekönigin, glaube ich, heißt die. Ja, irgendwie ist das schon skurril. Aber ja, ich höre es jetzt gerne, die Musik. Ich kann das auch schon mitsingen.
Und man muss ja sagen, das wirklich Abgefahrene an dieser ganzen Sache ist ja, dass da halt durch diese ganze Marketingwirtschaft, die da um diesen Film herum gemacht wird, wenn dieser Film, es gibt zwei Filme davon, das ist es im Endeffekt eigentlich. Und das, was halt da außenrum produziert wird, an Kostüm, an Merchandise, an allem, so, das führt dazu, dass halt tatsächlich, bevor Maivi jemals diesen, also sie hat jetzt tatsächlich, aber das auch erst vor kurzem, haben wir mal zusammen diesen Film geguckt, und bevor ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor sie oder Jahr, bevor sie den Film überhaupt jemals gesehen hat, obwohl sie überhaupt wusste, was es da überhaupt gibt, war die schon riesengroßer, überzeugter Fan davon. Und das ist schon irgendwie so absurd, wie da tatsächlich halt einfach so keine Ahnung, da gibt es ja bestimmt genug drüber zu schreiben und wird bestimmt auch genug kluge Menschen geben, die darüber schon früher oder heutzutage Sachen schreiben, wie da halt einfach, ja, ich will mich jetzt nicht mit falschen Fachterminis aus dem Fenster lehnen, deswegen bleibe ich so im Wagen. Da wird halt einfach sehr, sehr, sehr viel halt Bedürfnis konstruiert, was halt einfach auch ja, einfach so, diese ganze Industrie ist schon wirklich absurd.
Dieser Kapitalismus, echt, ich hasse ihn.
Ja, die Marke Elsa ist schon sehr stark.
Ja,
das Kind kann es dann irgendwann bestimmt auch eben selber reflektieren, ja. Und die Zeit muss man ihr dann geben. Ich durfte als Kind auch kein Kriegsspielzeug haben und durfte an Fasching oder Karneval musste ich dann immer nur so als Clown gehen und ich war ja eh schon so ein schmächtiges, zierliches Kind und hatte eh schon immer Angst im Bürgerhaus.
Damals gab es doch diese lauten Peng-Peng, wo mit diesen roten Platzpatronen. Ne?
Sowas durfte ich dann nicht haben und dann irgendwann, dann wurde dann nachgegeben. Also meine Mutter war ja auch in so einer feministischen Gruppe damals in den 70er Jahren und dann durfte ich dann einmal Cowboy sein und dann war dann auch Ruhe. Also da war ich Mitte 20. Nein, Spaß. Nein, da war ich vielleicht 10 dann oder so, keine Ahnung. Ich will nur sagen auch, dass das hätte ich damals auch, also das hatte ich auch damals irgendwie nicht so positiv erlebt, dass man das dann nicht durfte, ja. Weil es vermeintlich ja schon, es war ja schon besser oder der Gedanke dahinter ist total sinnvoll, aber der muss irgendwie anders implementiert werden als durch ein Verbot.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe jetzt... wo wir so dieses, muss anders implementiert werden. Ich lese jetzt ein ganz gutes Buch, das habe ich zu Weihnachten bekommen. Ich weiß nicht, das heißt, wie Erziehung Gesinnung beeinflusst. Da geht es halt um den Rechtsruck und Rechtspopulismus, der ja in den letzten Jahren sehr, sehr doll zugenommen hat in vielen Ländern, überall auf der Welt. Und der Herbert Renz-Polster, das ist ein sehr, sehr großer Tipp, das ist ein Kinderarzt und der schreibt sehr gute Bücher. Und genau, da bin ich, da habe ich jetzt noch nicht sehr viel dazu gelesen, aber das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil man als Eltern oder da war so ein Kapitel zum Beispiel, was ist denn so zum Beispiel schiefgelaufen bei Trump und was wäre das für ein Typ in der Schule damals gewesen? Das fand ich auch sehr, also so, ne, einfach mal von Anfang an betrachten wir den Menschen, was ist da, also was könnte da so schiefgelaufen sein und wie können wir unsere Kinder erziehen? Zu guten Menschen und nicht zu irgendwelchen Scheiß-Nazis.
Mhm. Ja.
Ein bisschen spannend. Also das Buch, genau, und den Autor kann ich sehr empfehlen. Herbert Renz-Polster.
Linus, soll ich mal das Wort Shownotes benutzen? Wir stellen es in die Show.
Ah, ja.
Ja. Und alle, die den Podcast kennen, wissen, es ist eine Lüge, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, wo diese Shownotes sein sollen.
Aber es klingt gut.
Das hört sich gut an.
Ja, klar.
Ich sag also ich stelle schon manchmal Sachen unten dann so hin. Ich glaube, das sind schon die Shownotes.
Eine Fußnote in deinem Word-Dokument, also das sind nicht die Shownotes.
Ich habe es auf dem Blog geschrieben.
Gut. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich schon durch. Ich würde gerne noch mal fragen, so wegen Nadina, kanntest du denn Eudorno vorher? Wusstest du, wo du da einheiratest, lovemäßig?
Also, ich bin ja mit einem richtig bekannten Typen zusammen einfach. Ne? Mir wird das auch immer mal wieder klar. Ich war an Weihnachten, vor Weihnachten auf einem Geburtstag und da war ein Berliner da. Und alle in Berlin kennen anscheinend Eudorno. Ne? Und dann sagt der eine, die ist verheiratet mit dem Sänger von Eudorno. Und ich so, ja genau, das bin ich. Nee, ich kannte die wirklich nicht vorher, habe Tobi kennengelernt und bei der ersten Hafenklang habe ich sie das erste Mal gesehen im August 2018. Und mein Lieblingslied damals war Schlagermove. wie heißt das mit Ben Andi Grote?
Diese,
ja, das war mein Lieblingslied. Ja, damit hat er mein Herz erobert. Genau.
Und beim zweiten Konzert hast du dir direkt wehgetan. Das,
oh nee, diese Geschichte. Das war euer letztes Konzert in der Flora. Da habe ich mir mein Knie habe ich mir mein Knie verstaucht, weil ich vor der Bühne stand und die maulte auf mich. Das ist aber ein anderes Thema mit vielen Mackern vorne in der, wie heißt das, naja, ihr wisst schon, was ich meine.
Moshpit.
Ja. Leider doch sehr viele Leute immer sehr rücksichtslos, das muss man leider einfach so sagen.
Aber ihr sagt es ja jetzt auch immer sehr schön an. Also ich kann mich noch erinnern, vor 2 oder 3 Jahren im Exzess, da habe ich das zum ersten Mal eigentlich, ist das vor 2 oder vor 3 Jahren?
Das ist ein bisschen, ich finde, das ist das Mindeste, was man machen kann. Gerade als eine Band, die ja doch einen Musikstil und ein Publikum bedient, was jetzt in Teilen auch dazu neigt, sich auf Veranstaltungen daneben zu benehmen, finde ich, ist es das Mindeste, was man machen kann, zu versuchen, das von der Bühne zu moderieren. Auch wenn das halt, ja, mal klappt es nicht so gut, aber das ist zumindest auf jeden Fall, sollte ja der Anspruch sein, dass alle Leute eine gute Zeit haben können und dass...
Und Adonis ist jetzt auch bald wieder komplett, weil die Person, die fort war, wieder aus dem Ausland zurück ist und vielleicht kommen da ja dann noch ein paar Konzerte.
Das wird dann Inhalt der Diskussion der nächsten Monate, wenn dann der Kalender gezückt wird und dann verhandelt wird, an dem Wochenende wollen wir ein Konzert spielen, dafür, dass du dann nächstes Wochenende auf deinen Junggesellenabschied.
Auf irgendeinen, schließ dich irgendeinem an.
Ich hoffe, kein
Junggesellenabschied. Nee, genau, mal gucken, was die Zukunft bringt.
Genau.
Ja, dann.
Schöne Aussichten.
Genau, schöne Aussichten für euch. Schön, dass die Band vielleicht noch weitermacht, aber schön, dass ihr hier weitermacht. Und dann können wir noch irgendwann noch mal rein fragen, wie es so weitergegangen ist. Mhm. Und danke, dass ihr jetzt hier bei uns dabei wart.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. War voll schön.
Ja, cool.
Ja, dann ganz lieben Dank.
Habt noch einen schönen Abend.
Ja, bleibt noch kurz in der Leitung. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.